Guten Abend, ganz herzlich willkommen sowohl hier im Zoom-Webinar als auch auf YouTube zum heutigen Vortrag in der virtuellen Ringvorlesung der Universität Göttingen. Ein Virus verändert die Welt, Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Ben Düring und ich moderiere diese digitale Ringvorlesung im Wechsel mit meiner Kollegin Regina Lange, die sich heute wieder im Hintergrund um ihre Fragen an unseren Redner kümmern wird. Wir können heute gleich zwei Referenten begrüßen, die Ihnen einen gemeinsamen Vortrag in zwei Teilen präsentieren werden. Ich begrüße zum einen Professor Dr. Nico Balkenhol und Professor Dr. Andreas Schuld von der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen. Nico Balkenhol leitet die Abteilung für Wildtierwissenschaften, Andreas Schuld die für Waldnaturschutz. Die Tatsache, dass beide diesen Vortrag heute gemeinsam halten, ist kein Zufall, sondern eher eines der vielen sichtbaren Zeichen für die selbstverständliche Interdisziplinarität, die sogenannten grünen Fächer in Göttingen ausmacht. Biodiversität kontra Corona. Was hat der Erhalt von Arten und ihren Lebensräumen mit der Covid-19-Pandemie zu tun? So haben Sie Ihren Vortrag überschrieben. Auch wenn zurzeit die Medizin und die epidemiologischen Modelliererinnen im Fokus stehen, der beste Schutz vor Pandemien und Viren der Covid-19 wäre sicher, sie gar nicht erst entstehen und für den Menschen relevant werden zu lassen. Und an dieser Stelle sind es Ökologen und Wildtierexperten wie Herr Balkenhol und Herr Schuld, die Antworten bereithalten. Die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch Abholzung und intensive Landwirtschaft, unkontrollierter Handel mit Wildtieren, Massentierhaltung, all diese Faktoren begünstigen tatsächlich die Entstehung von Pandemien. Denn Covid-19 ist nur eine von rund 200 Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Solche sogenannten Zoonosen haben auch in der Vergangenheit immer wieder für Epidemien und auch Pandemien gesorgt. In den letzten Jahren treten allerdings vermehrt neue Erreger in Erscheinung, die von Wildtieren auf Menschen übertragen werden. Ein Grund hierfür ist der weltweit zu beobachtende Verlust natürlicher Lebensräume und auch der damit einhergehende Artenschwund. Es wird heute auch darum gehen, wie die Zerstörung von Lebensräumen zu einem erhöhten Infektionsrisiko für Menschen führt und wie Artenreichtum und Zusammensetzung sich auf das Auftreten und die Ausbreitung von Zoonosen auswirken. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Zuhören und Herr Balkenhol, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie noch einmal ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag eben zu dieser Fragestellung, was hat der Erhalt von Arten und ihren Lebensräumen eigentlich mit der Covid-19-Pandemie zu tun? Diese Pandemie bestimmt ja weiterhin ganz maßgeblich unseren Alltag, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und wie Herr Büring gerade ganz richtig gesagt hat, geht es im Moment viel in den Diskussionen darum, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, wie wir vielleicht die Pandemie in den Griff bekommen und wie wir uns vielleicht vor einer möglichen zweiten Infektionswelle schützen können. Das sind alles ganz wichtige Fragen, aber eine weitere Frage, die geklärt werden sollte, ist, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass ein mehr oder weniger unbekanntes Virus scheinbar plötzlich auftaucht und unser aller Leben so dermaßen stark beeinflusst. Das ist natürlich eine sehr komplexe Thematik und wir wollen uns das Ganze heute aus Sichtweise der Wildtierökologie und aus der Sicht des Artenschutzes anschauen. Das ist insofern spannend, als dass Corona eben eine solche Zoonose ist, also eine Infektionskrankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Es ist ganz einfach so, dass zum Beispiel Wildtiere natürlicherweise Pathogene, also Krankheitserreger in sich tragen, die auch auf uns Menschen übergehen können. Und diese Übertragung kann einmal direkt erfolgen, wenn wir also mit den Wirtstieren in Kontakt geraten. Es kann aber auch sein, dass bestimmte sogenannte Zwischenwirte noch dazwischen stehen, die sich also bei den Wildtieren zunächst anstecken und das Pathogen, also den Krankheitserreger, dann an uns Menschen weitergeben. Wie bereits erwähnt, gibt es eine ganze lange Reihe von zoonotischen Krankheiten, die Sie sicherlich vom Namen her schon mal gehört haben. Zum Beispiel die Vogelgrippe, da sagt ja schon der Name, dass das eben eine Krankheit ist, die ursprünglich von Tieren stammt. Aber auch Tollwut und Gelbfieber gehören dazu. Oder eben auch das Zika-Virus, das vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht hat, unter anderem, weil es zu Missbildungen bei menschlichen Föten führen kann. Auch SARS und MERS werden Ihnen wahrscheinlich bekannte Begriffe sein. Es war aber auch vor Corona schon so, dass man nicht unbedingt in exotische Gebiete reisen muss, um mit zoonotischen Krankheiten konfrontiert zu werden. Das Hunter-Virus zum Beispiel wird übertragen durch den Kot bestimmter Wald- und Wühlmausarten, die auch in deutschen Wäldern teils in großer Anzahl vorkommen. Und allein in Niedersachsen kommt es im Schnitt im Jahr zu mehr als 40 Fällen von Hantavirus-Infektionen bei Menschen. In manchen Jahren sind es auch mehr als 120 Fälle. Es gibt also viele zoonotische Krankheiten und sie haben auch in der Vergangenheit immer wieder zu teils heftigen Pandemien geführt. Zu erwähnen ist hier zum Beispiel die Pest. Das ist eine Krankheit, die durch ein Bakterium hervorgerufen wird. Dieses Bakterium wird von Ratten und anderen Nagetieren über Flöhe auf uns Menschen übertragen. Und im Mittelalter hat diese Krankheit geschätzte 200 Millionen Menschenopfer gefordert innerhalb weniger Jahre. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit hat es immer wieder zoonotisch bedingte Pandemien gegeben, zum Beispiel durch die Schweinegrippe oder auch durch Ebola. Was wir aber tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erkennen, ist ein vermehrtes Aufkommen von Infektionskrankheiten, die zum ersten Mal bei uns Menschen erkannt werden und die sich sehr rasch ausbreiten, sowohl was ihre Häufigkeit angeht, als auch ihre geografische Verbreitung. Es gab zum Beispiel 2014 eine Studie, da hat man sich den Bereich von 1980 bis 2010 angeschaut und hat für diese 30 Jahre 215 solcher aufkommenden Infektionskrankheiten identifiziert. Und wenn man sich mal die Anzahl von Ausbrüchen dieser Krankheiten anschaut, dann sieht man, dass eben das Auftreten dieser Krankheiten in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Und was auch sehr wichtig ist, dass eben der Großteil dieser aufkommenden Infektionskrankheiten zoonotischen Ursprungs sind, also von Tieren übertragen werden. Dass wir diesen starken Anstieg an zoonotischen Infektionen auf der Welt beobachten, hat ganz viel mit den Umweltveränderungen zu tun, die wir als Menschen hervorgerufen haben. Wir erschließen zum Beispiel vorher weitestgehend isolierte Gebiete immer stärker mit Straßen. Das müssen gar keine Teerstraßen sein, aber in dem Moment, wo wir da mit Kraftfahrzeugen in zuvor isolierte Gebiete vordringen können, ändern wir natürlich das Potenzial, mit Wildtieren in Kontakt zu kommen, die für uns gefährliche Pathogene mit sich bringen. Und nicht nur das. Durch diese Erschließung von vormals isolierten Gebieten ist es jetzt auch möglich, Tiere aus der Natur zu entnehmen und die Tiere bzw. Tierteile in die großen Metropolen zu transportieren, wo sie dann eben auf Tiermärkten als Nahrungsmittel oder auch für traditionelle Medizinprodukte verkauft werden können. Und sehr wahrscheinlich ist es ja genauso in Wuhan in China gewesen und von dort aus hat das Coronavirus eben sich über die ganze Welt verbreitet. Diese direkte Entnahme von Wildtieren aus der Natur ist allerdings nur ein ganz kleiner Faktor, der die aufkommenden Infektionskrankheiten begünstigt. Ein viel wichtiger Faktor sind die Landnutzungsänderungen. Die menschliche Bevölkerung wächst stetig und damit erhöht sich auch der Flächenverbrauch. Wir benötigen einfach bestimmte natürliche Ressourcen. Wir müssen auch relativ viele Flächen umwandeln in Richtung Ackerbau und Viehzucht, einfach um uns zu ernähren. Und wir brauchen natürlich auch sehr viel Fläche einfach für die menschlichen Siedlungen. Das hier sind zum Beispiel mal Bilder aus Malaysia, wo man auch in den letzten Jahrzehnten die ursprünglichen Wälder stark umgewandelt hat in Ackerflächen, also in landwirtschaftliche Flächen. Und unter anderem wird hier auch teilweise sehr intensiv Schweinehaltung betrieben. Das hat dazu geführt, dass für einige Arten von Flughunden es zu einem Lebensraumverlust gekommen ist, beziehungsweise dass wir eben mit unseren Agrarflächen immer stärker in ihren Lebensraum vorgedrungen sind. Das sind eigentlich völlig harmlose Tiere, die sich rein von Pflanzen ernähren, aber sie beinhalten eben auch bestimmte Pathogene, unter anderem das Nipah-Virus. Und durch diesen vermehrten Kontakt mit Hausschweinen ist es Ende der 1990er Jahre in Malaysia dann dazu gekommen, dass zum ersten Mal das Nipah-Virus eben auf Hausschweine übergegangen ist. Und von diesen Schweinen ist es dann auf Arbeiter in diesen Schweinefarmen übergegangen. Dieses Virus löst bei Menschen eine schwere Hirnhautentzündung hervor und über 100 Menschen sind damals in Malaysia an den Folgen dieser Virusinfektion gestorben. Letzten Endes ist man der Situation nur Herr geworden, indem man über 1 Million Schweine gekeult hat. Inzwischen ist es allerdings so, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und tatsächlich tritt es inzwischen immer mal wieder irgendwo in Südostasien auf, insbesondere in Bangladesch und Indien. Wir haben also durch die Erschließung von vormals isolierten Gebieten zu einer erhöhten Kontaktrate mit Wildtieren gesorgt. Wir dringen auch immer weiter in ihre Lebensräume vor, beziehungsweise zwingen sie, sich auch Areale mit uns zu teilen. Es ist allerdings auch so, dass einige Arten von diesen Landnutzungsänderungen ganz stark profitieren und sie praktisch einen Lebensraumzuwachs verzeichnen können, einfach weil sie zum Beispiel auch Agrarflächen besiedeln können. Das sind meistens sogenannte Generalisten, also Arten, die keine speziellen Lebensraumansprüche stellen und gut mit verschiedenen Umweltbedingungen zurechtkommen. Und einige dieser Arten können tatsächlich auch zu sogenannten Kulturfolgern werden. Das heißt, sie bevorzugen dann tatsächlich Siedlungen und die Nähe zu Menschen. Und auch das kann natürlich problematisch sein. Ein schönes Beispiel dafür ist die Natal-Schildsitzenmaus, die eigentlich überall in Afrika südlich der Sahara vorkommt. Ist so ein typischer Generalist und Kulturfolger, also eine Art, die sehr stark von der menschlichen Besiedlung und der Landnutzung durch den Menschen profitiert hat, ist in ganz vielen Dörfern zu finden. Und in einem Teil ihres Verbreitungsgebiet ist diese Art also Träger des Virus, das bei Menschen zum Lassa-Fieber führt, also einer weiteren sehr ernstzunehmenden Zoonose. Wir können also festhalten, dass Wildtiere natürlicherweise Pathogene mit sich bringen, die auch auf uns Menschen bzw. auf unsere Haus- und Nutztiere überspringen können. Und dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten verstärkt von diesen Pathogenen tatsächlich dann betroffen sind, hängt einfach damit zusammen, dass wir bzw. unsere Haus- und Nutztiere immer stärker mit den Wildtieren in Kontakt geraten. Und mit diesem Hintergrund kann man dann auch das Risiko abschätzen für aufkommende Infektionskrankheiten. Man kann sich zum Beispiel weltweit mal anschauen, wo die Landnutzungsänderungen in den vergangenen Jahrzehnten besonders gravierend waren. Man kann sich außerdem anschauen, wie hoch ist die Anzahl an potenziellen Wirtsarten, die also womöglicherweise solche Pathogene mit sich bringen. Und auf dieser Karte, die bereits 2017 veröffentlicht wurde, sind alle Gegenden gelb markiert, die eben ein besonders hohes Risiko mit sich bringen, dass da aufkommende Infektionskrankheiten vorkommen können. Und bemerkenswerterweise ist eben diese Region Hubei mit der Hauptstadt Wuhan genau in einem solchen Risikogebiet, wo eben das Risiko für aufkommende Infektionskrankheiten als besonders hoch eingeschätzt wurde. Man muss also sagen, dass sicherlich das Ausmaß der Corona-Pandemie viele überrascht hat, aber die Experten sind nicht überrascht, dass es wieder mal eine Pandemie durch einen zoonotischen Erreger gibt und es ist auch keine große Überraschung, dass diese Zoonose ihren Ursprung eben in einer Region wie Hubei hat. Durch die vielen Umweltveränderungen sorgen wir Menschen natürlich auch dafür, dass bestimmte Arten, das sind eben oft Spezialisten, stark dezimiert werden, teilweise sogar aussterben. Und aus Sicht der Pathogene ist das nichts anderes als ein Lebensraumverlust, denn die Pathogene können ja ohne ihre Wirtsarten auch nicht überleben. Das heißt, wir zwingen durch dieses durch uns verursachte Artensterben auch die Pathogene dazu, sich neue Wirte zu suchen. Es kann also zu einem sogenannten Wirtswechsel, einem Spillover kommen. Und von diesen neuen Wirtsarten kann dann natürlich so ein Pathogen auch auf uns Menschen übergehen. Beziehungsweise durch diese starke Nähe zu Wildtieren, die wir eben generieren durch unser Handeln, kann es auch sein, dass die Pathogene gleich uns als mögliche neue Wirte erkennen und nutzen. Und tatsächlich ist es so, dass wir weltweit im Moment ein enormes Artensterben feststellen müssen. Das heißt, wir haben einen gravierenden Verlust der Biodiversität zu verzeichnen. Und was genau Biodiversität ist und wie es im Zusammenhang steht mit zoonotischen Infektionskrankheiten, das wird Ihnen jetzt mein Kollege Andreas Schuld erläutern.
Schönen guten Tag, auch nochmal von meiner Seite. Was hat der Erhalt von Biodiversität mit Infektionskrankheiten wie Corona zu tun? Das ist eine Frage, der auch die Biodiversitätsforschung aktuell nachgeht und zu der wir uns ein paar Antworten anschauen wollen, nachfolgend. Ganz kurz, aber eben zum Eingang die Frage, was ist eigentlich Biodiversität? Und das ist ja auch ein Begriff, der in den Medien relativ weit verbreitet ist, aber nur damit wir alle auf dem gleichen Level sind, ein ganz kurzer Überblick dazu, was man unter Biodiversität versteht. Letztendlich ist es die Vielzahl an Lebensäußerungen, die wir auf der Welt haben, kann man aber eben einordnen in verschiedene Ebenen, angefangen kleinräumig, genetische Vielfalt, das heißt die Variabilität von Erbinformationen, von Molekülen innerhalb von Individuen, die auch dafür sorgt, dass wir zum Beispiel Menschen untereinander relativ verschieden aussehen. Auf einer großen Ebene wäre Diversität, Biodiversität auch die Vielfalt an Lebensräumen, die dadurch zustande kommt, dass verschiedene Arten zusammenleben in Artengemeinschaften und verschiedenartige Lebensräume ausprägen. Was den meisten allerdings unter Biodiversität ein Begriff ist, das ist das hier, die Artenvielfalt. Das heißt, die Vielzahl an verschiedenen Arten, die wir auf der Erde haben, Millionen von Arten, wie viele genau, das weiß man noch nicht mal so richtig. Und das ist auch das, worauf wir uns hier konzentrieren wollen. Das heißt, die Frage, hat Artenvielfalt einen Einfluss auf das Auftreten von Infektionskrankheiten und auf das Infektionsrisiko? Die Wissenschaft sagt generell ja, es gibt da einen Zusammenhang zwischen Biodiversität und Infektionskrankheiten. Allerdings ist man sich noch nicht abschließend sicher, auf welche Art und Weise dieser Zusammenhang zustande kommt und wie er sich ausprägt. Es gibt da verschiedene Theorien und Variationen, von denen ich zwei hier vorstellen möchte. Die erste, der Verdünnungseffekt. Das heißt, wenn wir uns hier angucken, wie ist der Zusammenhang zwischen der Pathogenabundanz, also der Häufigkeit von Krankheitserregern, und der Wirtsdiversität, das heißt der Vielfalt von Arten, die infiziert werden können, dann kann es sein, dass wir in artenarmen Gemeinschaften, wo es nur wenige Arten gibt, die aber dafür relativ häufig sein können, so ist, dass diese Arten recht stark infiziert werden, weil sie mit hoher Dichte vorkommen und es deswegen den Pathogenen einfach machen, weitere Individuen zu infizieren. Wenn wir dagegen eine artenreichere Gemeinschaft haben, wo neben dieser einzelnen Art noch andere Arten vorkommen, dann kann es sein, dass diese Krankheitserreger Probleme haben, ihre geeignete Wirtsart zu finden zwischen den vielen verschiedenen anderen Arten, die für sie vielleicht nicht ganz so geeignet sind, was dann letztendlich dazu führen würde, dass Pathogenabundanz, das Risiko von Infektionen mit zunehmender Biodiversität absinkt. Und das ist der sogenannte Verdünnungseffekt. Andererseits kann man sich aber auch vorstellen, dass zwischen artenarmen und artenreichen Gemeinschaften andere Beziehungen vorherrschen. Wenn die Pathogene beispielsweise nicht ganz so spezialisiert sind und davon profitieren könnten, dass in artenreicheren Gemeinschaften eine Vielzahl von verschiedenen Wirtsarten ist, die potenziell mit infiziert werden können, dann kann das dazu führen, dass das Infektionsrisiko auch steigt. Genauso kann es sein, dass die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins einer Art, die besonders gut geeignet ist für Infektionen, steigt mit zunehmender Artenvielfalt, wie hier hypothetischerweise zu sehen bei den Luchs, sodass insgesamt auch denkbar ist, dass es eine Zunahme von Pathogenabundanz, von Infektionsrisiko mit zunehmender Wirtsdiversität gibt. Wie das Ganze zusammenhängt, ob es dieses Extrem oder das andere Extrem oder eine Zwischenstufe davon ist, das hängt immer ganz stark von dem betrachteten Ökosystem und von der betrachteten Krankheit ab. Und da kann man nicht ganz gut verallgemeinern bisher. Allerdings möchte ich ein Beispiel zeigen, was relativ eingängig ist, was den Verdünnungseffekt noch einmal verdeutlicht. Das heißt, positiver Effekt von Biodiversität auf die Verringerung des Infektionsrisikos. Und das ist auch ein Beispiel, was für uns relevant ist, weil es um Zecken und Übertragung von Borreliose geht. Das ist relativ gut untersucht worden in den USA mit einer Vielzahl von Studien, wo wir eben die Zecken als Borreliose-Überträger haben. Dann haben wir verschiedene Wirtsarten, die das Reservoir für die Borrelien, die die Bakterien bilden, die zur Borreliose führen. Und eine ganz wichtige Reservoirart, das ist hier diese Weißfußmaus. Das ist so, dass generell Nagetiere häufig als Überträger von Infektionskrankheiten in Betracht kommen können. In dem Fall die Weißfußmaus als sehr intensiver Überträger. Das sehen wir hier unten an den beiden Kreisen, wo Zecken, Infektion und Zecken, die weggebürstet durch Feldpflege dargestellt sind. Und was wir sehen können, ist, dass ein Teil der Zecken, die diese Mäuse beißen, durch diese Feldpflege entfernt werden, getötet werden, allerdings aber ein ebenso großer Teil Blut saugt bei den Mäusen und sich dann über das Blutsaugen mit den Borrelien infiziert. Und dieser rote Anteil in dem Kreis deutet an, dass die Mäuse hocheffiziente Vermehrer von diesen Borrelien sind und das dazu führt, dass Zecken, die an diesen Mäusen gesaugt haben, auch für den Menschen dann gefährlich werden, weil sie eben die Borrelien weiter übertragen können auf den Menschen, wenn sie ihnen dann nachfolgend beißen. Das ist aber nicht für alle Wirte der Fall. Ein anderes Beispiel wäre das Virginia Opossum, was ein eine weitere Säugetierart ist, die in diesen Lebensräumen vorkommen kann, wenn diese Lebensräume artenreicher sind. Und was wir hier sehen, ist ein ganz gegensätzlicher Effekt, nämlich ein sehr großer Kreis, eine sehr große Zahl an Zecken, die durch Fellpflege entfernt und getötet werden und damit auch diesen Infektionskreislauf gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ein vergleichsweise geringer Anteil an Zecken, die Blut saugen bei dem Opossum. Und das Opossum selbst ein relativ wenig effizienter Vermehrer von Borrelien ist, sodass letztendlich nur wenige Zecken mit Borrelien infiziert sind, die an diesem Opossum Blut saugen. Das bedeutet, je mehr von diesen weniger effizienten Wirten in einem Lebensraum vorkommen, desto stärker werden solche Infektionskrankheiten, wie in diesem Fall die Borreliose, verdünnt. Je artenärmer diese Gemeinschaften sind und je mehr solche Arten wie die Weißfußmaus vorherrschen, desto höher ist das Infektionsrisiko letztendlich. Und wir haben gerade eben schon gehört, dass der Mensch in vielfältiger Weise in natürliche Systeme, Ökosysteme eingreift und dass es dadurch vielfach dazu kommt, dass ursprünglich artenreichere Systeme, die, wie wir ja gerade gesehen haben, potenziell auch Infektionsrisiko reduzieren können, in Richtung artenärmere, stark verarmte Systeme überführt werden, wo nur wenige stark angepasste Arten überleben können und relativ häufig sind. Und das führt zu zwei Dingen, nämlich einmal die relative Häufigkeit dieser Individuen, die zu einer höheren Kontaktwahrscheinlichkeit mit den Menschen führt. Und Studien haben auch gezeigt, dass genau diese Arten, die häufig als letzte sozusagen übrig bleiben in diesem verarmten Ökosystem, besonders anfällig für Infektionskrankheiten sind und damit eben auch besonders gut Krankheiten übertragen können. Das ist auch ein generelles Ergebnis der Biodiversitätsforschung, die gezeigt hat, dass artenreiche Systeme deutlich stabiler sind, was auch das Einwandern von neuen Arten angeht. Beispielsweise auch neue Infektionskrankheiten, die auftreten. Das ist schwieriger für diese Arten, weil sie in diesen artenreichen Systemen letztendlich keinen Platz haben, der noch verfügbar wäre, um in diesen Systemen unterzukommen, was in artenärmeren Systemen natürlich ganz anders ist. Und deswegen auch wieder das Infektionsrisiko durch Einfluss des Menschen auf solche Ökosysteme gesteigert werden kann. Was man allerdings nicht verwechseln sollte miteinander, ist die Vielzahl von Pathogenen, die es gibt, Pathogendiversität, und das Infektionsrisiko, was sich daraus ergibt. Das ist nicht unbedingt gleichgestellt. Das sehen wir hier anhand einer Untersuchung nicht direkt für Zoonosen und den Menschen, sondern für Pilzpathogene an Pflanzen. Allerdings ist das der grundsätzliche Mechanismus sicherlich auch übertragbar auf andere Systeme und Krankheiten. Was man sich von der Sache her vorstellen kann, ist, dass mit zunehmender Diversität von Wirtsarten auch eine zunehmende Diversität von Pathogenarten in Ökosystemen dazukommen kann, weil beispielsweise jede Wirtsart bestimmte auf sie spezialisierte Krankheiten mit sich bringt. Das sehen wir hier. Zunehmende Vielfalt an Pathogenen steigt an mit zunehmender Verfügbarkeit von Wirten. Allerdings, und das ist der springende Punkt, was ich gerade gesagt hatte, geht das nicht unbedingt einher mit einer gesteigerten Infektionswahrscheinlichkeit oder einem gesteigerten Infektionsrisiko, sondern ganz im Gegenteil, hier aus der gleichen Untersuchung sehen wir, dass wenn wir uns einzelne Krankheitserreger anschauen, dass das Infektionsrisiko durch diese Krankheitserreger tatsächlich mit zunehmender Wirtsdiversität abnimmt. Das heißt, trotz mehr Pathogenen, mehr Pathogenarten, haben wir insgesamt ein verringertes Infektionsrisiko. Das ist wiederum der Verdünnungseffekt, den ich eben erwähnt hatte. Diese spezialisierteren Krankheitserreger haben einfach Probleme, ihre speziellen Wirte zu finden in einer Vielzahl von unterschiedlichen Wirtsarten. Und das Ganze lässt sich auch übertragen auf größere Maßstäbe, hier einmal global betrachtet. Was wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, wo hohes Infektionsrisiko ist, wie sich das in Zukunft gestalten wird, wie ja eben Nico Balkenhol schon dargelegt hat. Hier sehen wir die globale Verteilung von Säugetierartenreichtum, Säugetiere als wesentliche Wirte für die Übertragung von Zoonosen auch auf den Menschen, Fledermäuse und andere. Die braunen Regionen in Südamerika, Amazonasgebiet, äquatoriales Afrika oder auch Südostasien, das sind die Regionen mit der höchsten Artenvielfalt an Säugetieren. Und andere Studien haben gezeigt, dass das einhergehen kann, auch mit einer hohen Artenzahl an Pathogenen. Dann haben wir auf der letzten Folie gesehen, dass das Ganze nicht bedeuten muss, dass das auch gleichzeitig automatisch in einem hohen Infektionsrisiko mündet. Und hier möchte ich nochmal die Folie zeigen, die Sie gerade eben schon gesehen haben, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens neuer Infektionskrankheiten in der Zukunft, und wenn wir uns diese gelben Bereiche anschauen, die eben besonders hohes Risiko tragen, dass da neue Infektionskrankheiten auftreten werden, dann gibt es da nur eine begrenzte Überlappung mit diesen besonders artenreichen Regionen von Wirtsdiversität. Das bedeutet also auch wieder, hohe Wirtsdiversität, hohe Pathogendiversität ist nicht gleichbedeutend mit hohem Infektionsrisiko. Auf der anderen Seite muss es aber andere Faktoren dann geben, die dieses Infektionsrisiko mitbestimmen. Und das sehen wir hier in dieser Karte, die Landnutzungswandel und Populationswachstum des Menschen in den letzten 50 bis 60 Jahren darstellt. Die braunen Regionen als die, die besonders starken Wandel in natürlichen Systemen durch Einfluss des Menschen erfahren haben und auch besonders starkes Populationswachstum des Menschen. Das bringt uns zurück an den Ausgang des Vortrages, wo wir schon gesehen haben, wie der Mensch ihren Einfluss nimmt auf diese Ökosysteme. Und wenn wir uns diese braunen Regionen angucken, hier Indien, große Teile Chinas, dann sind das eben genau die Regionen auch, die sich durch ein besonders hohes Risiko zukünftiger Infektionskrankheiten auszeichnen. Das bedeutet, da, wo der Mensch besonders starken Einfluss nimmt auf die Natur, da, wo er durch hohes Populationswachstum mit hohen Kontaktwahrscheinlichkeiten in die Natur geht, da ist auch das Risiko am ausgeprägtesten. Und wenn wir bedenken, dass der Mensch eben sehr mobil ist, dass er letztendlich keinen Flecken der Erde unbeansprucht lässt, wir sehen das hier beispielhaft dargestellt anhand internationaler Flugrouten, dann kann man sich eben auch gut vorstellen, dass solche lokalen Infektionsereignisse sich schnell ausweiten können zu solchen Pandemien, wie wir das jetzt gerade bei Corona beobachtet haben. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir müssen darüber nachdenken, was wir tun können, um den Verlust von Lebensräumen und die Veränderung von Lebensräumen durch den Menschen zu verhindern und um Biodiversität zu schützen, zu fördern, weil, wie wir gesehen haben, zumindest auf lokaler Ebene Biodiversität durchaus förderlich sein kann für eine Verringerung von Infektionsrisiken. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kommt die nächste Pandemie ganz bestimmt. Das war's zu unserem Vortrag. Ja, ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen im Anschluss für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Herr Schulz, Herr Balkenhol, ganz herzlichen Dank für den instruktiven Vortrag. Das ist ein riesengroßes Thema und Sie haben das wunderbar trotzdem greifbar gemacht. Ich hätte eine Frage, die auch so ein bisschen so eine Nachfrage zu einer der Karten ist. Wir haben auf den Karten gesehen, auf den globalen Karten, dass bestimmte Regionen starke Landnutzungsveränderungen haben. Und bei bestimmten Regionen gibt es ganz viele Populationswachstum, ein hohes Populationswachstum. Mir ist aufgefallen, dass neben den Regionen, die man sozusagen erwarten würde, aber auch Europa und zum Teil Westeuropa da, zumindest auf der Karte, was die Landnutzungsänderungen angeht, stark gelb eingefärbt war. Woran liegt das? Was ist das? Was wird da sozusagen sichtbar? Und ist das deswegen auch eine besonders gefährdete Region für solches Aufkommen?
Ja, ich denke, das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen für Europa. Also das ist recht interessant, dass es eben nicht nur diese artenreichen tropischen Lebensräume sind, die da eine Rolle spielen, wo man sich immer denkt, wenn man in den tropischen Regenwald fährt, dann gibt es da ganz viele Krankheiten, die man sich zuziehen kann, sondern dass es eben auch in Europa der Fall sein kann, dass man sich da infizieren kann. Ich denke mal, die Gründe sind zum einen, wir haben relativ hohe Populationsdichten in Europa, was dazu führen kann, dass wir einen Austausch zwischen Menschen und auch Kontakt zu anderen Tieren haben können, was Infektionsrisiko erhöhen kann. Wir haben eben auch gesehen, das hat Herr Balkenhol dargestellt, dass es auch bei uns durchaus Übertragungen geben kann, wie Hantavirus und anderes, was von Nagetieren beispielsweise übertragen werden kann. Und als letzter Punkt, glaube ich, kommt noch dazu, dass wir eben diesen sehr starken Austausch global haben mit Flughäfen, Knotenpunkten, die zum Beispiel auch bei uns in großen Städten in Europa angesiedelt sind. Und damit natürlich auch das Risiko steigt, dass Menschen, die von einer Region der Welt in eine andere reisen, Infektionskrankheiten mitbringen, die sich dann bei hoher Populationsdichte eben auch effektiv ausbreiten könnten. Sodass dann letztendlich bei uns in Europa durch dieses Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren auch es zu einem erhöhten Infektionsrisiko für bestimmte Krankheiten kommen kann.
Vielen Dank. Ich habe hier eine Frage, die ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, aber sehr präzise formuliert. Minimiert steigende vegetarische Ernährung das Infektionsrisiko oder erhöht es sich durch die noch intensivere Landnutzung? Herr Balkenhol vielleicht?
Ja. Genau, also das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass sehr, sehr viel Landnutzungsänderungen dadurch hervorgerufen werden, dass wir tatsächlich eben die Fleischproduktion sehr stark hochgefahren haben. Insofern würde ich spontan sagen, dass wahrscheinlich eine vegetarische Ernährung eher gut ist, aber natürlich wird auch dafür Land gebraucht in großen Mengen. Insofern ist es sicherlich nicht die Lösung des Problems.
Dann habe ich eine weitere Frage, die geht auch an Sie, Herr Balkenhol. Ist es denn so neu, dass Tiere aus der Wildnis auf Märkten angeboten werden, was ja auch bei Corona eine Rolle gespielt hat?
Nein, so neu ist das nicht. Und man muss auch sagen, also man bezeichnet das im Englischen als die sogenannte Bushmeat-Problematik. Also die Idee ist, dass man eben Fleisch direkt aus der Wildnis holt. Und das hat es natürlich schon immer gegeben. Das ist, solange das lokal passiert, auch kein großes Problem. Aber das Ausmaß ist eben sehr stark gestiegen, weil wir eben nicht mehr nur die lokalen Märkte damit bedienen, also die Siedlungen innerhalb dieser Gebiete, sondern eben auch die großen Metropolen damit bedienen und weil wir es eben auch Menschen ermöglichen, praktisch an diesen Tieren Geld zu verdienen. Man muss sich darüber im Klaren sein, der illegale Handel mit Tieren und Tierprodukten ist nach Drogenhandel, Menschenhandel und Waffenhandel die viertgrößte Kriminalität der Welt. Also das ist keine Kleinigkeit und das liegt unter anderem eben daran, dass wir einfach bestimmte Gebiete immer zugänglicher machen. Also neu ist das Phänomen nicht, aber das Ausmaß ist einfach extrem gestiegen in den letzten Jahrzehnten.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder was für Möglichkeiten gibt es, diesen Landnutzungswandel oder die Geschwindigkeit so zu gestalten, dass es zu weniger dieser Zoonosen kommt? Für den Biodiversitätsverlust und die Erregerübertragung hatten wir von der Verdünnung gehört, aber wie sieht das bei der Landnutzung aus? Das ist auch wahrscheinlich für Sie, Herr Balkenhol, oder?
Ja, also ich würde, das sind natürlich alles wirtschaftliche Belange, die da eine Rolle spielen. Also weswegen geht man in solche natürlichen Systeme oder relativ naturnahen Systeme? Das ist, weil man beispielsweise aus den Regenwäldern das Tropenholz haben möchte. Man macht Minen, um Gold und andere Rohstoffe abzubauen. Man rodet Wald, um zum Beispiel für Fleischkonsum Felder zu schaffen, wo man Rinder grasen lassen kann. Und das bedeutet, dass wir letztendlich über unser Nutzungsverhalten auch nachdenken müssen, global gesehen, um solche Dinge zu verändern, um eben den Druck auf Landnutzungsänderungen in solchen Regionen, die besonders artenreich, aber eben auch mit einem hohen Risiko für Infektionen versehen sind, zu verringern.
Also wenn ich da vielleicht ergänzen darf, ich glaube auch unser eigenes Konsumverhalten spielt da sicherlich eine große Rolle. Aber wie ich ja versucht habe darzustellen, ist der große Treiber dieser Landnutzungsänderung natürlich das menschliche Bevölkerungswachstum. Und ich glaube, solange das so weitergeht, ist das eine sehr, sehr schwierige Problematik, das in den Griff zu kriegen.
Vielen Dank. Es gibt aktuell einen Ausbruch in Peking, einen neuen, und die chinesischen Behörden geben an, dass sie die Infektionsketten zu einem Großmarkt für Lachs zurückverfolgt haben. Der Erreger, verteilt über ein Hackbrett, soll hier über die teils aus europäischen Staaten importierten Fische ins Land gelangt sein. Können Sie dazu etwas sagen? Sind solche Infektionsketten überhaupt möglich?
Also ich bin zwar kein Virologe, aber man kann sagen, dass Viren oder überhaupt Pathogene natürlich auch verschiedene taxonomische Gruppen überschreiten können. Allerdings ist so eine Übertragung zwischen verschiedenen Gruppen, also zum Beispiel eben zwischen Fischen und Säugetieren, sehr viel unwahrscheinlicher als innerhalb dieser taxonomischen Gruppen, also zum Beispiel innerhalb von Säugetieren. Also unmöglich ist es nicht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie lange sich dieses Virus so auf Oberflächen zum Beispiel hält. Insofern würde ich jetzt nicht unbedingt die Fische erstmal verantwortlich machen, sondern es kann auch einfach sein, dass in den lachsverarbeitenden Betrieben irgendwie die hygienischen Bedingungen nicht optimal waren und dass sich das Virus so übertragen hat. Also mir sind zumindest derzeit keine anderen Hinweise bekannt, dass das Ganze irgendwie auf Fische übergegangen wäre.
Dankeschön. Dann würde ich an der Stelle eine Abschlussfrage stellen, die ich hier auch zugesandt bekommen habe, die ich Ihnen beiden stelle, weil Sie ein bisschen den Blick in die Zukunft fassen. Nämlich die Frage, ob Sie eher optimistisch oder eher besorgt in die Zukunft blicken. Ich habe gerade noch eine Frage reinbekommen und da das so eine schöne Abschlussfrage ist, ziehe ich die andere Frage vor und die jetzt kurz zurück. Nämlich die Frage von Zuhörer Vincent, vor allem unter Forststudenten wird ja die Jagd als beste Art der Fleischgewinnung propagiert. Steigt dadurch nicht auch das Risiko für Zoonosen? Also wie gefährlich ist Fleisch aus deutscher Jagd?
Also aus deutscher Jagd, glaube ich, ist es relativ unbedenklich, solange man sich eben an alle Vorschriften hält. Also zum Beispiel gibt es ja bei Wildschweinen extra die Trichinenshow, damit man sich da eben keine Parasiten und dergleichen einfängt. Also ich glaube, das ist relativ sicher. Und wie ich ja eben auch schon gesagt habe, also Jagd auf Tiere durch Menschen ist eigentlich was ganz Normales, sage ich mal. Das hat schon immer gegeben. Das ist nicht so das Problem, solange eben das Ausmaß nicht überhand nimmt. Also ich aus meiner Sicht zumindest kann man, glaube ich, völlig unbedenklich Wildfleisch aus deutschen Landen essen.
Gut, dann hole ich nochmal meine Abschlussfrage hervor aus dem Chat hier. Also schauen Sie eher optimistisch oder eher besorgt in die Zukunft, was das Thema Zoonosen und Biodiversitätswandel angeht? Vielleicht Herr Balkenhol zuerst und dann Herr Schulz zum Schluss.
Genau, also ich würde sagen, bei mir ist es eine Mischung. Einerseits ist es natürlich so, dass diese vielen Umweltveränderungen jetzt nicht nur bezogen auf Zoonosen natürlich wirklich Anlass zu ganz, ganz großer Sorge geben. Es gibt da auch schon Studien, die im Prinzip sagen, bei einigen Dingen haben wir bestimmte Schwellenwerte schon überschritten. Das heißt, das sieht gar nicht gut aus, dass wir das überhaupt nochmal in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite denke ich, wir Menschen sind so einfallsreich und haben einen starken Überlebenswillen. Also noch habe ich Hoffnung, dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Und gerade bei den Zoonosen ist es ja auch so, oder überhaupt bei Pathogenen, dass sicherlich jetzt diese Infektionsraten ganz klar steigen. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich medizinisch auch schon weit vorangeschritten. Insofern hoffe ich mal, dass wir da jetzt auch nicht irgendwie Pandemien befürchten müssen, die dann ähnlich wie die Pest im Mittelalter einen Großteil der Bevölkerung irgendwie das Leben kostet. Also es ist eine Mischung bei mir.
Ja, ich denke auch, dass man relativ viel wahrscheinlich aus der aktuellen Pandemie lernen kann, sowohl was den Umgang medizinisch angeht, als auch die Ableitung, die sich an unser Nutzungsverhalten und unserer Wirtschaft ergeben. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt hinsichtlich Biodiversitätsverlust, Veränderungen von Lebensgemeinschaften, von Ökosystemen, da sind wir schon seit einer sehr langen Zeit dran. Es gibt die Biodiversitätskonvention, die schon vor 30 Jahren eigentlich eingeführt wurde, wo man sich zum Ziel gesetzt hat, Biodiversitätsverlust zu reduzieren. Das Ganze ist dann ja dekadenweise immer wieder neu angegangen worden mit großen Zielen, auch was Landnutzungsdegradierung, Veränderung, Zerstörung angeht. Da hat man so viel noch gar nicht erreicht, wie man eigentlich gerne erreichen würde. Das heißt, da spielen wahrscheinlich viele Aspekte eine Rolle, wirtschaftliche Dinge und anderes, die das Ganze schwer machen. Zu hoffen ist, dass eben durch diese aktuellen Ereignisse man dazu kommt, darüber noch mal etwas genauer nachzudenken und sich überlegt, angeleitet oder angespornt dadurch, was wir jetzt erlebt haben, das Ganze etwas stringenter anzugehen.
Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, auch tatsächlich passiert und dass auch Ihre Expertise, Ihre beide Expertise und auch die Ihrer Kolleginnen und Kollegen da gehört wird, denn da ist viel, viel, was auch erforscht wird und nutzbar ist in der Praxis. Vielen Dank für den Vortrag und die Bereitschaft, hier an dieser Ringvorlesung teilzunehmen und mitzumachen, Herr Schulte, Herr Balkenhol. Dieser Vortrag wird genauso wie die vorigen Vorträge in den nächsten Tagen auf dem YouTube-Kanal der Universität eingestellt, auf der Seite der Ringvorlesung aufgeführt, die einzelnen Links, genau wie alle anderen Vorträge. Und der Vortrag von Frau Priesemann von gestern, der ist auch seit heute online dort zu finden. In der kommenden Woche wechseln wir wieder die Fakultät. Professor Dr. Andreas Busch vom Institut für Politikwissenschaft der Sozialwissenschaftlichen Fakultät spricht über Entscheiden unter Unsicherheit. Wie, wann und weshalb Regierungen auf die Corona-Pandemie reagieren. Wir sehen uns also hoffentlich alle in der kommenden Woche um 18.15 Uhr wieder und dann wieder mit so guter Bandbreite wie heute. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.